Und wenn dann im Umfeld des Neuen Testamentes, ja, wir können wohl auch sagen aus des Alten Testamentes, der Feigenbaum immer wieder für das Volk Israel als Symbol, als Bild gebraucht wird, dann soll der Leser von Matthäus 24 wohl doch an Israel hier denken, wenn man 34 liest. Dieses Geschlecht wird nicht vergangen sein, bis dieses alles geschehen sein wird. Spricht Jesus von einem irdischen zukünftigen Israel? Offensichtlich, diese Worte scheinen zu deutlich zu sein. Also 23 Ende, 24, 15 bis 18 und jetzt die Verse 32 bis 34 scheinen davon zu sprechen, dass Jesus tatsächlich eine Zukunft für das biologische Israel hat. Nun aber, gibt es eine Stelle oder noch andere, die dagegen zu sprechen scheinen. Zum Beispiel Matthäus 21, einige Kapitel zuvor. In Vers 43 hat Jesus gesagt, etwas, das gerade diese Enterbungstheorie unterstützen könnte. Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, es wird von euch genommen werden, das Königreich Gottes, und wird einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Israel soll verworfen werden, es bringt keine Frucht. Diese Aufgabe des Fruchtbringens oder die Verwirklichung des Königreiches Gottes soll nun von anderen übernommen werden. Wie ist es mit dieser Stelle? Nun, sie läuft ganz parallel mit Römer Kapitel 11, wo von der Verwerfung Israels tatsächlich die Rede ist. Israel ist verworfen, das kann man ruhig sagen. Und die Gemeinde ist an ihre Stelle getreten, das kann man auch sagen. Nur, man darf nicht aufhören zu sprechen. Man muss sagen, mit Paulus, nicht das Ganze einmal, räumlich und zeitlich, räumlich, nicht das ganze Israel ist verworfen. Denn Paulus ist Israelit und er ist nicht verworfen, er ist angenommen. Und die erste Gemeinde ist Israeliten. Nicht das ganze Israel ist verworfen, wenn wir sagen, Israel ist verworfen. Zweitens, Israel, das verworfen ist, ist nicht ewiglich verworfen. Nicht für die ganze Geschichte, sondern nur für einen Zeitraum. Wenn wir also diesen Text, der doch später verfasst wurde, hinzuziehen, dann gewinnt Matthäus 21, Vers 43 eine neue Bedeutung und wir sollten dann so lesen. Darum sage ich euch, es wird von euch genommen werden das Königreich Gottes, doch nicht für ewig, doch nicht für immer. Aber es wird genommen werden und es wird einem anderen Volk gegeben werden. Aber dieses andere Volk stammt sowohl aus Israel als aus den Völkern, nicht wahr? Aber das ist nicht genug. Paulus hört da nicht auf, sondern er sagt, auch die, die verworfen sind, beziehungsweise ihre Nachkommen, die werden am Schluss auch sich Jesus Christus übergeben. So spricht Jesus Christus dennoch von einem zukünftigen Israel, von dem Israel, das noch da ist, wenn die Gemeinde schon auf der Bühne der Geschichte ist. Ich hörte unlängst eine sehr interessante Kassette, die aufgenommen wurde beim Kurzbibelschulkurs des DCTB, Deutschen Christlichen Technikerbundes. Ich hatte da zu dienen. Und kurz vor mir war dieser württembergische Bruder gewesen, ein Jurist, der sich aber sehr stark für Israel interessiert. Ich habe seinen Namen vergessen. Vielleicht kennen einige von Ihnen ihn. Es war eine sehr interessante Kassette. Und er hat Folgendes über Israel gesagt, das ich finde wert weiterzugeben. Israel ist Gottes Uhrzeiger. Zeige an der Uhr, an der Geschichtsuhr Gottes. An Israel können wir ablesen, mit anderen Worten, wie Gott in der Geschichte fortschreitet, wie weit es ist oder was geschieht. Aber zur Hauptsache sagt er, was mich jetzt interessiert, Israel sei ein Wunder. Und er hat das mehrfache Wunder Israels betont. Erstens, Israel ist ein Wunder in seinem Überleben. Er sprach vom Wunder des Überlebens Israels in der Zerstreuung. Das Wunder des Überlebens Israels in der Zerstreuung. Er sprach dann vom Wunder Israels in der Heimkehr, vom Wunder der Heimkehr. Dann ist Israel ein Wunder, weil seine Sprache ein Wunder ist. Dass diese alte Sprache wieder zum Leben gebracht worden ist, ist ein Wunder. Und dann sprach er vom Wunder des verwandelten Bodens. Dieses Land war doch praktisch eine Wüste. Aber dieser Boden ist verwandelt worden, und das kann man wirklich als ein Wunder, etwas Erstaunliches betrachten. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, kann man Weizen in gute Ernte von Korn in Israel ziehen, ohne dass es regnet. Ein merkwürdiges Erfahren, man tut Stroh in den Sand und sät und es gibt eine Ernte. Also, wenn das nicht ein Wunder ist. Ich komme von der Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie das geschehen soll, aber es muss wahrscheinlich schon ein Wunder sein. Dann gibt es das Wunder der technischen Entwicklung. Und dies gehört auch dazu, die technische Entwicklung. Es gibt wirklich Erstaunliches. Immer wieder ist Israel vorn in der Welttechnik. Da heißt es in einer Schlagzeile, deutsche Flugzeuge werden gerettet durch ein israelisches technisches Mittel. Dann das Wunder des gesellschaftlichen Aufbaus. Das Wunder des gesellschaftlichen Aufbaus. Diese Juden kommen aus den verschiedensten Ländern, sprechen verschiedene Sprachen, haben verschiedene Berufe. Sehr viele Gelehrte müssen jetzt mit den Händen arbeiten. Sind so verschieden wie die deutschen Juden von den äthiopischen und so weiter. Und jetzt ist 10% der Bevölkerung Rückkehrer aus der früheren Sowjetunion. Dass diese Vielfalt in eine gesellschaftliche Form gebracht werden konnte, kann als Wunder betrachtet werden. Dann das Wunder der Enthüllung alter Geschichte, das Wunder der Enthüllung alter Geschichte, Archäologie, Entdeckungen. In Israel können wir wieder erfahren, wie es früher war. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Und bevor man die Gegend Jericho verlassen hat, hat man noch gründlich durchforscht, in den Höhlen und so weiter, ob es da noch mehr solche Rollen und Reste gäbe aus alter Zeit. Und tatsächlich hat man einiges gefunden, bevor man sich dort zurückzog. Das Wunder des Überlebens im Lande. Am Anfang stand das Wunder des Überlebens außerhalb des Landes. Das ist tatsächlich ein Wunder. Aber jetzt auch das Wunder des Überlebens im Lande. Wie viele Male hat Gott nicht wirklich auffallenderweise dieses Volk bewahrt? Es handelt als Volk immer noch ohne Gott, aber das heißt nicht, dass Gott seine Hand von diesem Volk zurückgezogen hätte. Und als Letztes möchte ich noch erwähnen, das Wunder Israels, das noch aussteht. Israel wird noch ein Wunder sein in seiner geistlichen Erneuerung. Das sind gute Worte. Ein Leitwort, das er pflegte, war folgendes, und das fand ich sehr gut formuliert. Israel ist ein Volk, das schwankt zwischen Abkehr und Heimkehr. Und in der Tat skizziert das, kennzeichnet das die Geschichte Israels. Ein Volk, das schwankt zwischen Abkehr und Heimkehr. Die Decke, von der Jeremia spricht und auch Paulus, wird eines Tages von den Augen weggezogen werden. Und Israel wird sein eigenes Erbe antreten. Aber das wird kein anderes Erbe sein als das Erbe, das wir angetreten sind. Das Erbe des Messias Israels, von Jesus Christus. Das Heil, das Gott allen Menschen versprochen hatte, aber zuerst in Israel zustande kommen sollte. Wir kommen zum fünften Ereignis, das durch die Wiederkunft Jesu ausgelöst wird. Wenn ich von Ereignissen gesprochen habe, dann sind das nicht alles Ereignisse, die genau dann geschehen, wann Jesus kommt, sondern sie werden aber, ob sie dann oder später geschehen, durch sein Kommen ausgelöst. Eine neue Geschichtsepoche beginnt mit der Wiederkunft Christi. Deshalb diese Reihenfolge. Fünftes Ereignis, das durch die Wiederkunft Christi ausgelöst wird. Die Verwirklichung des messianischen Königreiches. Die Verwirklichung des messianischen Königreiches. Wir sind hier bei einem Text, der umstritten ist im Auslegungsversuch. Offenbarung 20, Verse 4 bis 6. Aber bevor ich zu diesem Text komme, will ich Ihnen einige Schriftstellen geben, die zu diesem Thema etwas sagen. Man sagt uns, dass die alttestamentlichen Verheißungen, die wir auf Israel beziehen, die würden sich auf die Gemeinde beziehen, insofern sie noch nicht erfüllt wären. Es muss aber nicht nur dieses betrachtet werden, dass es noch unerfüllte Verheißungen gibt, sondern ein weiteres. Aber, nun vielleicht nehme ich das zuerst. Ja. Was ist es mit der Art der Erfüllung biblischer Verheißungen? Man sagt, sie wird im übertragenen Sinne erfüllt. Erstens, finde ich die Formulierung alttestamentlicher Verheißungen an Israel die Formulierung ist zu kompliziert, zu vielfältig. Es werden zu viele Details erwähnt, als dass man alles dieses im übertragenen Sinne auffassen könnte. Nehmen wir zum Beispiel Ezechiel 36 bis Ende des Buches bis 47, besonders 40 bis 47, wo vom Tempel die Rede ist, von so verschiedenen, viele Details, wie Israel angeordnet ist, den Stämmen nach, im neuen Land, im neuen Israel und so weiter. Wie soll das nun alles im übertragenen Sinne erfüllt werden? Das finde ich schwer zu verstehen. Und zweitens, wir lernen beim ersten Kommen Jesu, wie Gott Prophetie erfüllt. Nehmen wir die Verheißungen, die beim ersten Kommen erfüllt wurden, dann denke ich, müssen wir zugeben, dass Gott eher die Art hat, wortwörtlich, ich sollte vielleicht das anders sagen, im üblichen Sinne der Worte, dass Gott eher in diesem Sinne Verheißung erfüllt. Wir wissen, dass die Bibel oft im übertragenen Sinne spricht. Aber normalerweise, wenn man die Schrift liest, sollte man versuchen, den Text so aufzufassen, wie die Worte normalerweise gebraucht werden. Wenn es dann heißt, er soll in Bethlehem geboren werden, in Micha 5, dann meint die Bibel Bethlehem. Und wenn sie von einer Jungfrau spricht, dann ist das eine Jungfrau, wie wir das im üblichen Sinne verstehen. Ein jüngeres ein Mädchen, das noch nicht geheiratet hat. Wenigstens noch nicht mit einem Mann geschlafen hatte. Wird schwanger werden. Schwanger wurde sie, bevor die Ehe vollkommen geschlossen wurde. Das war ein wirklicher Mensch, der hier den Messias zur Welt gebracht hat. Oder kein Bein wird gebrochen werden. Ein wirkliches Bein. Ja. Das wird auf das Kreuz angewendet. Wir könnten da weitergehen. Wortwörtlich, im üblichen Sinne der Begriffe, wird im Neuen Testament erfüllt. Wenn in Zacharja von einer Eselin die Rede ist, dann war das eine Eselin, wie wir sie sehen, wenn wir das Wort hören. Wir hören die Vokabel Eselin und denken an ein Tier. Und so ein Tier war es, auf dem Jesus geritten hat. Und dann auch auf dem Füllen dieses Tieres. Auf beiden hat Jesus geritten. Übrigens hat das einen Araber einmal zum Glauben an Jesus gebracht, als er erfuhr, dass Jesus auch auf dem Füllen einer Eselin geritten hätte. Das Tier sei so wild, das sei unmöglich, einfach so und mir nichts, dir nichts zu reiten. Ja? Das muss eine außergewöhnliche Person gewesen sein, die dieses Füllen plötzlich so reiten konnte. Ja? Er war so beeindruckt von dieser Geschichte, dass er sein Vertrauen diesem Reiter gab, Jesus Christus. Da sehen wir beim ersten Kommen, wie Gott seine Prophetie verstanden haben wollte. Wenn das nun ein Modell ist für Prophetieerfüllung, dann sollten wir doch beim gewöhnlichen Gebrauch der Wörter bleiben. Wenn Gott dann von einem künftigen Israel spricht, dann sollten wir zunächst an dieses Volk denken. Und wenn er von seinem Land spricht und so weiter, dann sollten wir an dieses Land denken. Aber ich gebe Ihnen einige Texte, die diesen Begriff füllen, messianisches Königreich. Woran denken wir, wenn wir diesen Begriff gebrauchen, messianisches Königreich? Jesaja 2. Jesaja, dies ist nur eine Auswahl. Ich denke, wenn Sie eine Scofield-Studienbibel haben, haben Sie da gute Angaben zu diesem Thema. Möglicherweise bei Offenbarung 20, ich weiß nicht genau. Jesaja 2, Verse 1 bis 5 sprechen wahrscheinlich von diesem messianischen Königreich, das auch noch für uns zukünftig ist. Weiter, Jesaja 9. Je nach Verseinteilung bis 6 oder 7. Die Verseinteilung ist da wohl verschieden. Jesaja 9, 1 bis 6 beziehungsweise 7. Dann die Kapitel 11 und 12 bei Jesaja. Jesaja Kapitel 11 und 12. Und Jesaja 65 ab Vers 19. Ab Vers 19 in Jesaja 65. Ezechiel 39. Ezechiel 39. Diese Stelle ist sehr explizit. Sie können sie aufschlagen. Wir können sie gleich miteinander lesen. Ezechiel 39, Vers 25. Wenn Sie sich fragen, warum ich Ezechiel sage, dann können Sie die Antwort finden, wenn Sie eine Schlachterbibel haben. Er hat es etwas genauer wiedergegeben. Luther hat gern ein H vor einigen biblischen Namen gestellt, vor einige biblische Namen. Hiob sollte eigentlich Job oder Iob heißen. Die katholische Bibel hat Iob, aber Luther meint, es sei leichter zu sprechen, wenn ein H da wäre, hat er schnell ein H da vorgestellt. Darum spricht Gott, Jahwe, so: Jetzt werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen. Er beginnt das schon zu planen und zu beginnen durchzuführen in jener Zeit. Der Plan findet aber seine Verwirklichung im Letzten, in der Zukunft. Und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie werden aller ihrer Schmach und ihrer Vergehen, womit sie sich wider mich vergangen haben, vergessen. Wer? Sie, wer? Das Haus Israel. Das Israel, das sündigte. Verstehen Sie? Hier wird identifiziert. Das Israel, das sündigte. Das Israel wird Vergebung bekommen. Nicht ein anderes, ja? Nicht Übertragung, sondern das Sündigte wird Erneuerung erleben. Moment einmal. Oh, das geht bis 8 Uhr, ja. Und sie werden alle ihre Schmach und ihre Vergehen, womit sie wieder mich vergangen haben, sich wieder mich vergangen haben, vergessen. Wenn sie sicher und ungestört in ihrem Lande wohnen. Die, die damals rebellisch waren, die werden in dem Lande wohnen, aus dem sie wegen ihrer Vergehen vertrieben wurden. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern, in die sie vertrieben wurde, ihre Feinde gesammelt und mich an ihnen vor den Augen dieser Heiden als heilig erwiesen habe. Daran werden sie erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heiden in die Gefangenschaft führen ließ. Wen hat Gott weggeführt? Das wirkliche Volk Israel, ja? Und das Volk wird erneuert werden. Und sie nun, dasselbe Volk, wieder in ihr Land versammle, in das Land, aus dem sie vertrieben wurden, und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Und ich werde fortan mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, Jahwe. Wenn das nicht deutlich ist, ja? Das Volk Israel, das erneuert wird, wird identifiziert. Deshalb glauben wir an eine sichtbare Wiederherstellung des messianischen Königreiches. Dann in Sacharja 14 haben wir ein Kapitel, das zu diesem Thema spricht. Nun zu Offenbarung 20, 4 bis 6. Wir lesen sie. Ich sah Throne, und sie saßen auf ihnen. Wer? Nun, das wird vielleicht gleich klar. Und Gericht wurde ihnen gegeben. Gericht als Regierung wahrscheinlich. Regierung wurde ihnen gegeben. Und die Seelen, der wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes enthaupteten, und die, die nicht das Tier noch sein Bildnis anbeteten, und die nicht das Mahlzeichen an der Stirn empfingen oder an der Hand, diese sind es, die auf den Stühlen sitzen. Und sie lebten wieder und herrschten als Könige mit Christus für 1000 Jahre. Da ist der Begriff 1000 Jahre und deshalb diese Bezeichnung 1000-jähriges Reich oder Königreich. Aber die übrigen Toten lebten nicht wieder bis zur Vollendung der 1000 Jahre. Diese ist die erste Auferstehung. Glückseligkeit ist das Los dessen und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Der andere ist unselig, der andere muss in die ewige Pein. Über diese hat der zweite Tod keine Vollmacht, kein Recht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und als Könige herrschen mit ihm für 1000 Jahre. Alle diese Texte füllen den Begriff messianisches Königreich, und davon soll jetzt im Weiteren die Rede sein. Welches Ausmaß nimmt dieses Königreich? Zunächst nach Sacharja 14 ist das Land Israel der Schauplatz dieses Königreiches. Sacharja 14, 9 bis 11, 9, 10 und 11. Aber es wird auch weltweit an Ausmaß sein. Nach den weiteren Versen 16 bis 19. 16 bis 19. Was für eine Regierung hat es in diesem Königreich? Welche Regierung hat es? Nun, zuerst hat es einen König, Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn jeder, ja, hier ist wieder eine andere Verseinzählung, ich muss 6 und 7 wahrscheinlich lesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Dieser, der als Menschenkind geboren wurde, als Gottes Sohn gegeben wurde, wird herrschen. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Heere, wird dieses tun. Dieser, der einmal kam, denn Vers 6 hat sich bereits erfüllt, der erste Teil, dieser, der kam, wird wiederkommen und herrschen als König. Es hat dann auch Fürsten, nicht nur einen König. Es gibt übrigens manche andere Stellen, die von dem König sprechen. So Jesaja 32, Vers 1 und Kapitel 43, Vers 15 und andere Stellen. Es hat dann auch Fürsten. Die ganzen Kapitel Ezechiel 40 bis 47, die habe ich nicht gegeben, oder? Doch. Gab ich Ihnen die? Nein, nur 39. Ich sollte eigentlich sagen 39, Vers 25 bis Ende des Buches, ja? Dann, so könnten Sie schreiben. Bis Ende Kapitel 47 hat mit diesem messianischen Königreich zu tun. In diesen Kapiteln ist sehr vieles über diese Zeit, auch über die Fürsten. So zum Beispiel Kapitel 44, Vers 3 und dann das ganze Kapitel 45. Da sind Fürsten genannt, die in diesem Reich herrschen sollen. Es hat zum Beispiel Stammesfürsten. Wo kommen die her? Nun, aus Matthäus 19, Vers 28. Matthäus 19, 28, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron, auf seinem herrlichen Thron als König, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und richten oder regieren die 12 Stämme Israels. Diese, einer ist ersetzt, Judas wird durch. Und dann hat's nebst König und Fürsten auch Verwalter in diesem Königreich. Es muss ja in einem so großen weltweiten Apparat Verantwortliche haben an Ort und Stelle. Und da sind die Gläubigen dran. Alle Gläubigen, alle treuen Jahwes kommen hier in Funktion nach der ersten Auferstehung. Daniel 7, Vers 22. Bis der Alte, das heißt der alte Gott, an Tagen kam und das Gericht den Heiligen der Höchsten gegeben wurde. Die Heiligen sind in Daniel, können die Engel sein, hier sind sie wahrscheinlich seine Frommen, seine Chassidim, seine Treuen, die durchgehalten haben. Den Heiligen der Höchsten gegeben wurde und die Zeit kam, da die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Weitere Stellen, Offenbarung 2, 26 und 27. Was ihr habt, haltet fest, bis ich kommen werde und dem Überwindenden oder dem Überwinder und dem, der meine Werke bewahrt bis ans Ende, werde ich Macht geben über die, die aus den Völkern sind. Und er wird Hirte über sie sein, nicht Jesus, sondern der die Treue hält, wird Hirte sein mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerbrochen werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Mit anderen Worten, die, die ihm die Treue halten, werden mit ihm dann dort wie ein Hirt herrschen. Alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben, sagt Offenbarung 20, Vers 6, sind dort Mitregierende. Sie werden herrschen als Könige. Offenbarung 20, Vers 6 hatten wir eben gelesen. Da sind enthalten solche, die enthauptet wurden wegen des Zeugnisses von Jesus Christus. Die Treuen aus der antichristlichen Zeit sind dabei. Also schlussendlich alle Gläubigen, die einmal geschehen, die gelebt haben, von Anfang bis Ende. In 1. Korinther 6, Vers 2 lesen wir, wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden oder regieren werden, könnte man vielleicht übersetzen. Gläubige werden mit teilhaben an dieser Regentschaft. Möglicherweise. Oh, es ist schon wieder vorbei. Entschuldigung.